Wir sind in Markus 12. Lasst da einen Finger drin in Markus 12 und schlagt auch auf 5. Mose Kapitel 25. 5. Mose Kapitel 25, da werden wir eine längere Stelle lesen, so relativ zu Beginn heute. Wir haben letzte Woche gesehen, die Pharisäer und die Herodianer, wie sie zu Jesus gekommen sind und versucht haben, ihn fertig zu machen. Und jetzt kommt eine dritte Gruppe zu Jesus, die dasselbe versucht. Im Vers 18 lesen wir, und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Die Sadduzäer, das waren so eine aristokratische Gruppe, könnten wir sagen. Das war eine mächtige Clique der Oberschicht. Eigentlich mehr als eine Partei, das war mehr so ein Club der oberen Tollen hier, der Einflussreichen, der Mächtigen. Hat bestanden aus den reichen und einflussreichen Priesterfamilien. Die Sadduzäer haben die Hohepriester gestellt, hat aus Ratsmitgliedern, Mitgliedern von diesem höchsten Gremium der Juden bestanden, von Offizieren. Also eine Oberschicht, ein aristokratischer Club, war sehr angesehen. Diese Sadduzäer, die waren offen für die griechische Kultur, im Gegensatz zu den Pharisäern, und die haben sich auch mit den Römern irgendwie arrangiert. Es waren Politiker, denen ging es vor allem um Macht und Einfluss, und Religion war für die nur irgendwie so ein Vehikel auf dem Weg dorthin. Also es waren so eine Art Kirchenpolitiker waren das. Die hatten ihre Priesterposten und ihre Positionen, aber hatten nicht irgendwie großgeistig was am Hut. Das war irgendwie so ein religiöses Mäntelchen, hatten die Positionen. So wie heute es auch Leute gibt, die ihre Kirchenpositionen haben, die vielleicht eine Professur haben für Theologie, aber die im Prinzip ungläubig sind und bibelkritisch und gar nicht viel am Hut haben mit Gott persönlich. So ähnlich waren die Sadduzäer damals. Die Sadduzäer haben zum großen Teil das Alte Testament abgelehnt, Gottes Wort. So typisch Liberale halt. Die hatten nur die 5 Bücher Mose anerkannt, haben auch alle Traditionen oder diese Überlieferungen der Schriftgelehrten, die den Pharisäern so wichtig waren, abgelehnt. Glaube hat bei denen nicht viel zu tun gehabt mit ihrem praktischen Leben. Das waren Skeptiker, das waren Liberale eben, die haben auch die Messias-Erwartung abgelehnt. Die haben geglaubt, dass es irgendwie so einen Gott gibt, aber das war auch schon ziemlich alles. Irgendwo da draußen ein Gott, aber der hat nicht viel mit unserem Leben zu tun. Haben nicht wirklich an eine geistliche Welt geglaubt, an die Existenz von Engeln oder geistlichen Wesen. Haben nicht geglaubt an ein ewiges Gericht oder Himmel oder Hölle. Wir haben hier gelesen, sie haben die Auferstehung verleugnet. Die haben gedacht, wir leben in dem Hier und Jetzt. Und wenn wir sterben, dann war's das, dann hören wir auf zu existieren. Waren im Wesentlichen Materialisten oder Hedonisten. Die haben halt für Hier und Jetzt gelebt und das war's. Und die haben die beiden anderen Gruppierungen gehasst und die anderen sie auch, die wir letzte Woche gesehen haben. Die Pharisäer, das waren der entgegengesetzte Pol, das waren die Traditionalisten, mit denen haben sie ständig im Clinch gelegen, und auch mit den Herodianern, Herodes konnten die nicht ausstehen. Herodes war ein Machtmensch, der wollte die Priester und die Hohepriester beeinflussen. Herodes hatte mal 45 der Leiter der Sadduzäer umbringen lassen. Also Situation in Israel war damals, dass alle gegen alle waren, jeder gegen jeden und alle gemeinsam gegen Jesus. Das war so ungefähr die Situation, wie das damals zugegangen ist. Also die Sadduzäer kommen jetzt zu Jesus und sie bringen jetzt wieder ein heißes Thema zur Sprache. Das Thema Auferstehung. Und das war ein Streitpunkt, wie gesagt, zwischen den Pharisäern, die sehr wohl an ein geistiges Leben, an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben, an Auferstehung und den Sadduzäern. Paulus hat es ausgenutzt, wenn ihr euch an die Stelle erinnert, in Apostelgeschichte 23, wo er vor dem Hohen Rat geführt wurde, und Paulus war selber mal Pharisäer gewesen, der kannte diese Auseinandersetzungen gut, und er hat gesagt, ich stehe wegen der Auferstehung, wegen dem Glauben an der Auferstehung stehe ich hier vor Gericht. Und das hat den ganzen Rat gespalten. Die Pharisäer haben gesagt, ja, da ist ja nichts falsch an dem, was er glaubt. Und die Sadduzäer, die haben natürlich nicht dran geglaubt, und da gab es diese Riesenstreiterei. Und die kommen hier jetzt zu Jesus, die Sadduzäer, und ich bin mir sicher, die kommen mit ihrem allerbesten Argument. Das haben die wahrscheinlich schon vielfach in Streitgesprächen mit den Pharisäern ausprobiert, und die konnten nicht antworten. Und jetzt kommen sie zu Jesus. Und als Hintergrund für dieses Argument benutzen sie das Gesetz der Schwagerehe. Und deswegen haben wir 5. Mose 25 aufgeschlagen, weil dort steht das. Wir wollen das mal kurz zusammen durchlesen. 5. Mose, Kapitel 25, wir lesen ab Vers 5. Wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll dem Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, dann soll seine Schwägerin ins Tor hinausgehen, zu den Ältesten, das war der Ort, wo Gericht gehalten wurde, und soll sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder den Namen in Israel aufrechtzuerhalten. Er will die Schwagerehe mit mir nicht eingehen. Mein offizieller Akt, wir würden heute sagen, diese Entscheidung wurde notariell beglaubigt. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden. Doch stellt er sich dann hin und sagt, ich habe keine Lust, sie zu nehmen, dann soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken, und sie soll antworten und sagen, so soll dem Mann geschehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name in Israel soll heißen Haus des Barfüßers. Haus des Barfüßers ist ein asozialer Egoist. Das ist, was sie im Prinzip sagen wollten damit. War natürlich eine Schande, wenn dem ins Gesicht gespuckt wurde. Und diese Ablehnung der Schwagerehe war hier mit drastischer Strafe belegt. Also, wenn eine Frau gestorben ist und ihr Ex-Mann hat... Nein, wenn ein Mann gestorben ist, genau. Und der hatte Geschwister, dann sollte der nächste Bruder, der im altersmäßig am nächsten stand, der hatte die erste Verpflichtung, dann musste der die Frau seines verstorbenen Bruders heiraten. Und dann der erste Sohn, den die miteinander haben, der hat dann gegolten als der Sohn des Verstorbenen. Das war sein Rechtsnachfolger. Das war dann dessen Erbe. Der hat seinen Namen aufrechterhalten und er hat den Namen in Israel weitergeführt. Die ganze Gesellschaft in Israel war drum aufgebaut, auf dem Erbteil und, ihr wisst das, den Stämmen, und jeder hatte sein Erbteil und das sollte in der Familie bleiben. Das Ganze war natürlich auch eine Versorgung für die Frau, weil eine Witwe damals in Israel, die war im Prinzip bankrott. Die ist in der Luft gehangen. Interessante Sache hier. Ich denke mir, es hat da interessante Gespräche beim Essen gegeben am Tisch, wenn ein Bruder sich interessiert hat für ein Mädel und darüber nachgedacht hat zu heiraten. Ich bin sicher, dass seine Brüder da sehr interessiert waren, wer denn dieses Mädel ist und wen er da heiraten würde, weil vielleicht eines Tages würden sie mit dieser Frau enden. Das ist also der Hintergrund für unsere heutige Stelle. Also, die kommen zu Jesus, fragten ihn und sprachen im Vers 19, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und lässt eine Frau zurück und hinterlässt keine Kinder, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecke. Es waren 7 Brüder und der erste nahm eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommenschaft. Und der zweite nahm sie und starb und ließ keine Nachkommenschaft zurück und der dritte ebenso. Und die 7 hintereinander ließen keine Nachkommenschaft. Am letzten von allen starb auch die Frau. Wessen Frau von allen wird sie in der Auferstehung sein, wenn sie auferstehen werden? Denn die 7 haben sie zur Frau gehabt. Also 7 Brüder, so ein hypothetischer Fall, ein bisschen lächerlich, ein bisschen übertrieben, wie die meisten hypothetischen Fälle, die wir erfinden. 7 Brüder. Der erste heiratet, die haben keine Kinder, er stirbt. Bruder vollzieht die Schwagerehe, heiratet die Frau, wieder keine Kinder, der stirbt und so weiter und so fort bis zum 7. Ein bisschen übertrieben die Geschichte, ne? Also war offensichtlich, dass das Problem bei der Frau lag, dass die war, die keine Kinder kriegen konnte und ist auch offensichtlich, dass ihre Ehemänner sehr lange überlebt haben. Also wenn ich der 5. oder 6. Bruder gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey Baby, komm, spuck mir ins Gesicht, da ist mein Schuh. Ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, ohne mich. Aber ist meistens so, mit diesen konstruierten Fragen, die sind meistens ein bisschen schräg. Die Leute, die solche Fragen stellen, die sind meist nicht ehrliche Sucher. Die wollen einen Streit gewinnen. Die wollen sich lustig machen über geistliche Dinge, die sie nicht verstehen. Das war auch der Fall hier natürlich. Suchen eine Ausrede, warum sie Jesus nicht nachfolgen wollen. Und die Leute kommen mit den verrücktesten Spekulationen. Kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann? Was, wenn ein Mensch stirbt und der ist Organspender und ein anderer kriegt seine Niere. Wenn die dann auferstehen, wessen Niere wird es sein in der Auferstehung? Oder was, wenn einer von einem Krokodil gefressen wird und verdaut und so weiter? Was ist dann, wenn die auferstehen? Spekulationen. Leute fragen heute solche Fragen. Und was ist die richtige Antwort auf so eine Frage? Die richtige Antwort ist, das ist eine dumme Frage. Punkt. Sind dumme Spekulationen, wenn Menschen mit ihrem begrenzten Verstand sich lustig machen über geistige Dinge. Leute, mit unserem begrenzten Verstand werden wir ewige Dinge, werden wir Gott nie völlig verstehen können. Weil wenn wir Gott verstehen könnten, völlig, dann wäre nicht Gott. Dann hätte man wahrscheinlich irgendwie selber geschnitzt. Unsere eigene Religion. Aber es ist dumm, sich über geistige Dinge lustig zu machen, die man nicht versteht. Römerbrief Kapitel 1 sagt Paulus über solche Leute, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und in den Sprüchen heißt es natürlich die Furcht des Herrn, Ehrfurcht vor Gott, das ist der Beginn der Erkenntnis, der Beginn der Weisheit. Wenn wir Wahrheit wissen wollen, wenn wir was über die Ewigkeit verstehen wollen, dann müssen wir bei Gott anfangen und dem, was er uns sagt. Und das, was er uns sagt, was er uns offenbart in seinem Wort, das können wir wissen. Was uns nicht offenbart, das können wir nicht wissen. Und es ist fruchtlos, über Dinge zu spekulieren, die wir nicht wissen können. Solche spekulativen Fragen. Diese Was-wäre-wenn-Fragen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, wir predigen Christus als gekreuzigt. Das ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Und eine dieser Was-wäre-wenn-Fragen, die ich immer wieder höre, ist die Frage, ja, was wäre, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, sondern einen normalen Tod, einen natürlichen Tod gestorben wäre? Hätte er uns dann auch erlösen können? Wir können spekulieren, ich denke mal, ja, aber das ist eine sinnlose Frage.
Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns zu erlösen. Das war der Weg, der Plan, den Gott gewählt hat. Und die Frage ist, nimmst du es an oder nimmst du es nicht an? Nicht, was wäre, wenn es anders gewesen wäre. Es war nicht anders. Es war so, das ist eine sinnlose Frage. Das ist wie wenn jemand Schiffbruch erlebt und mitten in einem Sturm ist auf hoher See und die Wellen brechen über den Kopf zusammen und ist halb am Absaufen und dann kommt ein Rettungshubschrauber mit einem Rettungsring, der so an der Kette runtergelassen wird und dieser Rettungsring, der ist gelb und der da unten fragt, ja wie, können die mich nicht mit einem grünen retten? Was wäre, wenn der Rettungsring grün wäre? Hallo, hey, du bist am Absaufen. Das ist Schwachsinn, das ist Zeitverschwendung, über solche Dinge zu philosophieren, über die Farbe von Rettungsringen. Was wäre, wenn es anders wäre? Das einzig Logische zu tun wäre, hinzugreifen und diesen Rettungsring, der dir angeboten wird, zu ergreifen und dich retten zu lassen. Und so ist es auch geistlich gesehen. Apostelgeschichte heißt es, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist uns auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und jeder, der den Namen Jesus anruft, der wird gerettet werden. Jeder, der sich Jesus anvertraut, der wird Vergebung seiner Sünden geschenkt bekommen. Den wird Gott retten von seiner Verlorenheit und Entfremdung von Gott. Den wird er in Beziehung mit sich bringen. Dem wird er ewiges Leben schenken. Das ist Gottes Versprechen für uns. Das ist absolut. Dafür verbürgt er sich. Und es ist sinnlos, nach einem anderen Weg zu suchen. Das einzig Rationale, das einzig Richtige ist zu sagen, ja, ich nehme das an. Gott, was du für mich getan hast. Ich ergreife die Rettung, die du mir anbietest. Also von schwachsinnigen Fragen zurück zu der schwachsinnigen Frage, zurück zu Jesus und den Sadduzäern und der Auferstehung. Oder der Ewigkeit. Das ist die eigentliche Frage, die dahinter steht. Gibt es sowas? Wir haben hier eine Frau, die mit 7 Männern verheiratet war in diesem Leben. Wessen Frau wird sie sein in der Ewigkeit? Ist ein übertriebenes Szenario, aber hatte durchaus einen aktuellen Bezug für die damals, weil, wie gesagt, dieses Gesetz der Schwagerehe, das war damals üblich und gut, vielleicht waren es nicht 7 Männer, aber es könnte durchaus sein, dass es hier eine Frau gab, die mit 2 oder mit 3 Männern verheiratet war während ihres Lebens. Also wessen Frau wird sie sein in der Ewigkeit? Der Frage haben sich die Pharisäer die Zähne ausgebissen. Ich meine, welcher Mensch kann diese Frage beantworten? Das ist unmöglich zu beantworten. Niemand hat die Ewigkeit gesehen. Aber Jesus kann es beantworten. Jesus ist Gott. Jesus kommt aus der Ewigkeit und er wird ihnen eine Antwort geben, wenn auch eine Antwort, die sie nicht wirklich erwarten. Sieh nur, weil Menschen keine Antwort finden auf Probleme oder weil sie Probleme finden, die für Menschen als unlösbar erscheinen, heißt das nicht, dass es keine Antwort gibt. Heißt nur, dass wir es mit unserem menschlichen Kleinhirn nicht verstehen können. Aber Gott hat Antworten und hier haben wir die Sadduzäer, die nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben, die haben überhaupt keine Antwort auf ihre Frage erwartet. Die haben sich gedacht, aha, damit haben wir bewiesen, dass es sowas wie Auferstehung nicht gibt. Ich meine, wie wird das sein? 7 Frauen werden sich doch nicht einen Mann teilen im Himmel. Und ganz sicher wird es keinen Sex außerhalb der Ehe geben im Himmel, oder? Wenn Gott es schon hier auf der Erde nicht gut heißt, dann wird das im Himmel auch nicht so sein. Also, haha, Jesus, wir haben dich. Wir haben dich gefangen. Siehst du, wie abgefahren dein Glaube ist an ewiges Leben, an Auferstehung? Jesus, du bist ein Tor, wie all diese anderen religiösen Freaks auch, die sich Hoffnungen über dieses Leben hinaus machen. Seht hier diesen pseudo-intellektuellen Stolz der Sadduzäer. Denken, wir sind so schlau und wir sind so toll und Jesus wird ihnen antworten, nicht ich bin der Tor, sondern ihr seid die Toren. Seht hier im Vers 24. Jesus sprach zu ihnen, und denkt dran, das sind die Hohenpriester, das sind die Intellektuellen. Jesus sprach zu ihnen, ihr denn nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Leute, ihr irrt, ihr habt keine Ahnung. Und ihr irrt aus zwei Gründen, sagt er, ihr Hohepriester, ihr Intellektuellen, ihr irrt, weil ihr die Bibel nicht kennt. Ihr ignoriert die Offenbarung Gottes. Und das ist auch oft so in unserer Zeit. An diesen liberalen Unis, da kannst du Theologie studieren, ohne die Bibel nur einmal überhaupt durchgelesen zu haben in deinem Studium. Und da wird das Wort Gottes wegdiskutiert und wird kritisiert und wird ungläubig gemacht durch Menschen, die hochmütig sind und sich über Gottes Wort stellen. Ich weiß, dass mein Bruder, der hat Theologie studiert in Wien. Und ich war mal mit in der Vorlesung, weil es mich einfach interessiert hat. Und da war so ein bibelkritischer Professor und der hat sich da furchtbar lustig gemacht über Menschen, die die Bibel ernst nehmen. Sein Thema war Wunder und er hat gesagt, ja Wunder, das war alles, worüber sich Leute gewundert haben. Aber natürlich gibt es ein Wunder, so wie ihn in der Bibel beschrieben sind. Ich meine, natürlich ist Jesus nie über das Wasser gegangen. Hey, das gibt es nicht, dass Leute über Wasser gehen. Das ist natürlich nie passiert. Selbe Denken wie die Sadduzäer damals. Es gibt nichts Übernatürliches. Also es ist nicht wirklich passiert, so wie das in der Bibel steht. Das ist nur irgendwie eine Geschichte, die uns irgendein geistliches Prinzip oder irgendwas illustrieren soll. Aber wir wissen doch alle, Wunder, das gibt's nicht. Ist auch lächerlich, dran zu glauben, dass es wirklich passiert ist, was hier über Jesus geschrieben ist. Und das Denken dieser Leute. Eta Linnemann, eine ehemalige Theologieprofessorin und eine Schülerin von Rudolf Bultmann, das war einer der Väter dieser historisch-kritischen Theologie, wie das genannt wird. Und diese Eta Linnemann, die hat sich später bekehrt, die hat zum persönlichen Glauben an Jesus gefunden. Und die schreibt über den Charakter dieser Theologie, sie sagt, anstatt im Worte Gottes gegründet zu sein, hat sie Philosophien zu ihrem Fundament gemacht, welche sich entschieden haben, Wahrheit so zu definieren, dass Gottes Wort als Quelle der Wahrheit ausgeschlossen und der Gott der Bibel auf Grundlage dieser Voraussetzung nicht denkbar ist. Also die Denkvoraussetzung dieser Leute ist, es kann nicht wahr sein, was hier drin steht. Sind Naturalisten, Positivismus, die glauben nur das, was wir sehen, es gibt nichts Geistliches, es gibt keine Wunder, es gibt nur das Materielle, was wir sehen können, was wir wissenschaftlich irgendwie belegen können, was wir messen können, das ist Realität und alles andere, das existiert nicht. Das ist die Denkvoraussetzung dieser Leute. Und deswegen kann es unmöglich wahr sein, was in der Bibel steht und deswegen kann auch dieser Gott nicht existieren eigentlich, als er sich uns in der Bibel offenbart. Eta Linnemann schreibt, der nicht erklärte, aber praktizierte Grundsatz ist so, wie es da steht, kann es auf keinen Fall gewesen sein. So gehen die an die Bibel heran. Und sie geht sogar so weit zu sagen, dass der so studierte Theologe meist unfähig ist, Gottes Reden in seinem Wort wahrzunehmen. Ist traurig. Also wir haben diese bibelkritischen, ungläubigen Theologen, die sich eigentlich ihre eigene Religion schnitzen. Und die stellen sich über Gottes Wort, picken sich das raus, was ihnen passt und was ihnen nicht passt irgendwie, das wird wegdiskutiert. Und Leute, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist schlicht und einfach Stolz und Unglaube, wenn Menschen das tun. Und das Traurige ist, dass es da Menschen gibt, die einen Hunger haben, Gott zu kennen. Und die sich denken, okay, ich werde Theologie studieren, weil da lerne ich was über ihn, da kann ich ihn kennenlernen. Und sie glauben, Gott dort zu finden und in Wirklichkeit wird ihnen das Glauben verlernt. Und das ist traurig. Und ich sage nur eins, ich möchte nicht in deren Schuhen stecken, wenn sie mal vor Gott stehen. Ich sage nur eins, wir sind nicht die Richter über Gottes Wort, sondern Gottes Wort wird uns richten. Eines Tages. Also, Jesus sagt zu diesen Sadduzäern, zu diesen Liberalen, ihr kennt das Wort Gottes nicht. Und deswegen kennt ihr auch Gott nicht. Weil das ist, wie er sich uns offenbart. Das Zweite, was er sagt, ist, ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Ihr habt Gott noch nie erfahren. Ihr begrenzt Gott deswegen. Jeder lebendige Gott, der ist allmächtig, der ist ewig, der ist unendlich. Der ist fähig, deinen Leib aufzuwecken, selbst wenn du von einem Krokodil gefressen wurdest. Ihr kennt nicht die Kraft Gottes. Das allmächtige Gott, der lacht über diese intellektuellen Pseudo-Verrenkungen, Argumente, Philosophien hier, diese lächerlichen Konstrukte. Für ihn ist das kein Problem, was uns Menschen vielleicht als Problem erscheint. Seht ihr, Gott saß nicht im Himmel und hat gesagt, oh Mann, das ist ein schweres Problem. Oh, wessen Frau wird sie sein in der Ewigkeit? Oh, da habe ich nicht dran gedacht. Gabriel, ruf doch schnell mal den himmlischen Krisenstab ein. Wir müssen uns beraten, was machen wir jetzt? Nee, in der Ewigkeit wird alles Sinn machen. Selbst Dinge, die wir hier nicht verstehen, die uns vielleicht hier mit unserem menschlichen Denken nicht logisch erscheinen, die wir nicht fassen können. Menschen kennen Gottes Kraft nicht, haben nicht ihn erfahren, wissen nicht, dass er lebendig ist. Deswegen ist unser Zeugnis, was wir erlebt haben mit Gott, so eine mächtige Sache. Wenn wir anderen Menschen einfach davon erzählen, was wir erlebt haben mit Gott und die Wunder, die er in unserem Leben getan hat, die Gebete, die er erhört hat, wie er uns führt. Das ist das, was mich zu Jesus gebracht hat. Dass ich Menschen getroffen habe, wo ich gesehen habe, Mann, die haben was ich nicht habe. Die kennen Gott wirklich. Ich habe nur irgendwie von Gott gehört. Ich habe so theoretisch irgendwas im Kopf, aber Mann, die haben Gott erfahren. Gott lebt. Und das will ich auch. Erzählt Leuten, was ihr erfahrt mit Gott. Das kann eines der stärksten Dinge sein. Stärker als irgendwelche intellektuellen Argumente. Obwohl wir die auch haben. Ich glaube, jeder, der logisch denkt, der muss an Gott glauben. Wir müssen nicht zurückscheuen vor solchen Diskussionen. Aber was oft wirklich die Herzen berührt, ist einfach zu erzählen, was Gott in meinem Leben tut. Das kann auch keiner wegdiskutieren, oder? Gott ist lebendig. Und wie wunderbar das ist, dass wir einen lebendigen, erfahrbaren Gott haben. Jesus sprach zu ihnen, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmel. Also seht, Jesus geht davon aus, dass sie auferstehen und er geht davon aus, dass es Engel gibt. Alles, was die Sadduzäer nicht geglaubt haben. Und er diskutiert da gar nicht lange herum. Leute, ich kenne die Ewigkeit, so ist es. Und das war ein Fehler, den die Sadduzäer gemacht haben in ihrem Denken über die Ewigkeit und was viele Menschen machen. In ihrem Denken wäre ewiges Leben oder die Ewigkeit nur irgendwie eine Fortsetzung des irdischen Lebens. Und das ist so typisch für selbstgeschnitzte menschliche Religionen, dass wir das einfach so weiterdenken. Es wird so weiterlaufen, wie wir es hier kennen. Also haben die Indianer die ewigen Jagdgründe, weil hey, Jagen ist das Coolste hier, also wird der Himmel die ewigen Jagdgründe sein. Oder die Wikinger, glaube ich, die hatten Valhalla. Oder so ein Himmel wird so ein Ort sein, wo die jeden Tag Krieg führen, weil das war das Tollste für die Kämpfen. Und dann am Ende des Tages, dann werden wieder alle lebendig und dann feiern sie eine Riesenparty. Das war der Himmel für die. So menschliche Vorstellungen. Und Jesus sagt zu den Sadduzäern, Leute, ihr irrt mit eurer Annahme, dass das Leben in der Ewigkeit so weiterlaufen wird wie hier. Das wird ganz anders sein. Es wird eine ganz neue Existenzebene sein. Er sagt, die Leute werden nicht heiraten im Himmel. Damit löst sich das ganze Problem auf, oder? Leute werden nicht heiraten im Himmel. Es wird keinen Sex geben im Himmel. Das ist auch so ein typisches Kennzeichen für eine menschengemachte Religion. Dass ich vorstelle, es gibt Sex im Himmel. Wo Leuten versprochen wird, wenn du dich für Gott in die Luft sprengst, dann warten 70 Jungfrauen auf dich. Oder die Mormonen, die sagen, in der Ewigkeit da darfst du deinen eigenen Planeten bevölkern. Das ist das typischste Zeichen für menschengemachte Religion. Hey, der Himmel, das wird die Befriedigung deiner irdischen leiblichen Triebe sein. Die den Himmel so irdisch sehen, das wissen wir schon, woher das kommt. Jesus sagt uns, die Wahrheit ist anders. Die Ewigkeit, das wird eine ganz andere, neue Dimension sein. Er sagt, wir werden den Engeln ähnlich sein. Und die Engel sind nicht so, wie Michelangelo sie gemalt hat, kleine nackte Kinder mit Flügeln. Das ist nicht, wie Engel sind. Einzigen Wesen in der Bibel, die uns mit Flügel beschrieben werden, sind die Cherubim und die Seraphim. Aber es steht nichts, dass Engel Flügel haben. Engel haben keine geschlechtliche Existenz. Und so sagt Jesus, wir werden Engeln ähnlich sein in der Ewigkeit. Es wird keine Ehe mehr geben zwischen Mann und Frau. Warum nicht? Was ist der Sinn der Ehe? Erstens, Sinn der Ehe ist, dass wir die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde ausdrücken hier in dieser Welt. Ja, das wird erfüllt sein in der Ewigkeit. Wir sind die Braut Christi. Dieses Bild wird erfüllt sein. Zweitens, Ehe ist dazu da, dass wir einander eine Hilfe sind, eine Ergänzung sind füreinander. Gott hat gesagt, oh, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, dass der Mann allein ist, er braucht Hilfe. Auch Gottes Hilfe gegen Einsamkeit, Ehe. Das werden wir im Himmel nicht mehr brauchen. Im Himmel werden wir alle vollkommen sein. Und wir werden vollkommen erfüllt sein. Wir werden nicht mehr diese Hilfe in diesem Sinn brauchen. Und dann dritter Grund für Ehe ist natürlich, dass wir eine Familie gründen, dass wir Nachkommen zeugen, um die Erde zu bevölkern. Okay, in der Ewigkeit, wir werden nicht mehr sterben, es wird nicht mehr nötig sein, uns zu vermehren. Also der Himmel ist ganz anders als alles, was wir kennen. Und wir werden nicht mehr heiraten. Für manche ist das eine gute Nachricht. Für manche ist es ein Trost. Und lass dir es ein Trost sein, vielleicht wenn deine Ehe gerade schwierig ist. Halt fest dran, es wird nicht für immer sein. Vielleicht ist das die Perspektive, die du brauchst. Andere würden vielleicht sagen, oh nein, es ist so schön, es ist so gut, ich liebe meinen Partner, ich will das nicht verlieren. Oder vielleicht sagen die Singles, oh, das ist deprimiert, hier zu lernen, dass wir nicht heiraten werden im Himmel und keinen Sex haben werden, oh Mann. Ich kann euch versprechen, wir werden ihm nicht nachweinen. Wir werden diesen irdischen Dingen im Himmel nicht nachweinen. Ja, die Ehe ist die tiefste und die intimste und wahrscheinlich die aufregendste Beziehung, die es gibt hier in dieser Erde. Aber es wird nichts sein im Vergleich zu der Art der Beziehungen, die wir im Himmel haben werden. Wir werden einen geistlichen Ehemann haben im Himmel, Jesus. Und wir werden so erfüllt sein, wir werden so glücklich sein, wir werden so zufrieden sein im Himmel, dass wir überhaupt keine Vorstellung davon haben können. Wir werden eine ganz neue Ebene sein, ganz neue Beziehungsqualität, auch ganz neue Art der Liebe, eine Art von Liebe und Beziehungen, die wir hier überhaupt nicht kennen. Die Beziehungen, die wir hier haben, die werden wir nicht verlieren. Wir werden nicht dümmer sein im Himmel als hier. Ich glaube, wir werden einander erkennen. Aber diese Beziehungen, die wir hier haben, die werden vertieft werden im Himmel. Jeder einzelne von uns wird liebenswerter sein als je zuvor. Und jeder einzelne von uns wird fähig sein, zu lieben mit einer Art der Liebe, die wir hier gar nicht kennen und auch Liebe zu empfangen. Mehr Liebe, als wir hier je empfangen können. Ganz neues Potenzial. Himmel wird wunderbar werden. Wir wissen nicht, wie es genau sein wird, aber Leute, ich kann euch sagen, es wird herrlich sein. Und ich kann euch sagen, wir werden alle glücklich sein und völlig erfüllt sein. Und es ist meine Überzeugung, dass diese schönen Dinge hier in dieser Welt, eine glückliche Beziehung oder vielleicht sowas wie sexuelle Ekstase oder Einheit in der Ehe, Umarmung eines Geliebten, ein schöner Sonnenuntergang, schöne Musik, vielleicht eine Symphonie, die uns ergreift. Ich glaube, dass all diese Dinge ein Fingerzeig sind, die uns auf die Ewigkeit hinweisen. auf den Himmel. Wir spüren was in diesen erhebenden, besonderen Momenten. Da spüren wir was von dieser Sehnsucht nach dem Himmel. Wir drücken das sogar mit Worten aus, wenn wir sagen, oh Mann, ich wünsche, das wird ewig dauern. Oder wir sind so an einem Ort, wo es so wunderschön ist und wir sagen, ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Ich glaube, da drücken wir schon was aus von dieser Sehnsucht nach ewiger Schönheit, nach Himmel. Und wir fühlen uns auch etwas entfremdet in dieser Begrenztheit, in der wir hier sind, von Raum und Zeit. Manchmal sind wir fast überrascht von dieser Vergänglichkeit, oder? Wir drücken das aus, wenn wir sagen, oh Mann, wie die Zeit vergeht. Oder wo ist die Zeit hin? Oh. Geht uns was zu schnell? Ist auch ein Fingerzeig. Zeigt uns, dass die Ewigkeit in unser Herz geschrieben ist und das angelegt ist, diese Sehnsucht nach Unvergänglichkeit, nach dem Himmel. Dritten Fingerzeig ist vielleicht auch unsere Abenteuerlust. Diese Lust, Neues zu entdecken. Oder diese Lust nach einem Kick. Vielleicht der Grund, warum Leute Bungee-Jumping gehen oder Fallschirmspringen oder die von uns, die ein bisschen ängstlicher sind, gehen vielleicht zu dem Freefall Tower oder zur Hochschaubahn im Vergnügungspark. Aber diese Sehnsucht nach einem Kick, nach dem Außergewöhnlichen, was über das Normale hinausgeht. Vielleicht ist auch das so ein Hinweis auf den Himmel. Vierte Beobachtung. Peter Kreeft hat mal gesagt, dass wir tief in unserem Innern alle Perfektionisten sind. Und das ist eine Beobachtung, die stimmt. Wir sehnen uns nach perfekter Gemeinschaft mit Gott. Wir sehnen uns nach einer perfekten Umwelt im Himmel. Wir sehnen uns danach, selbst perfekt, vollkommen zu sein. Und ich glaube, auch diese Sehnsucht sehen wir in unserem Herzen und selbst in dem Leben von Menschen, die Jesus nicht kennen und denen es vielleicht überhaupt nicht bewusst ist, worum es im Leben wirklich geht. Diese Sehnsucht nach einer perfekten Beziehung oder nach der perfekten Liebe. Ich glaube, das ist ein Grund, warum Leute von einer Beziehung zur nächsten hecheln und immer auf der Suche sind nach dieser perfekten Beziehung, die wir hier auf der Erde natürlich nicht finden werden. Oder Sehnsucht nach der perfekten Umwelt. Umweltschutzbewegung, Friedensbewegung. Ich glaube, da ist ein Hintergrund. Sehnsucht, perfekt zu sein und unsterblich zu sein. Das ist der Hintergrund für die Kosmetikindustrie, glaube ich. Und diese ganze Gesundheits- und Fitnesswelle. Auch für Klonen und genetische Manipulation. Dieser Wunsch nach Unsterblichkeit. Ganze Psychowelle, Esoterikwelle. Leute sind nicht happy mit sich selbst. Wollen vollkommen sein. Sehnsucht nach Vollkommenheit. Nach Unsterblichkeit. Das ist natürlich der Hintergrund für alle Religionen. Selbst für diese atheistischen Philosophien bzw. Religionen wie Kommunismus. Diese Sehnsucht nach der perfekten Welt ist das, was uns auf den Himmel hinweist. Hunger nach Ewigkeit, nach dem Himmel. Und ich glaube, dieser Hunger, diese Dinge sind in uns drinnen, weil es den Himmel wirklich gibt. Ich glaube, C.S. Lewis war es, der gesagt hat, dass für jedes Bedürfnis, was wir in uns finden, dass wir da auch was Entsprechendes finden, was dieses Bedürfnis stillen kann. Wir haben Hunger und es gibt sowas wie Essen. Wir haben Durst und es gibt sowas wie Wasser oder Cola oder Bier, was immer du gerne trinkst. Wir haben Lust auf Sex und es gibt sowas wie das andere Geschlecht. Und genauso gibt es etwas in uns, einen Hunger, einen Durst, der in dieser Zeit nicht gestillt werden kann und in dieser Welt. Also muss es was außerhalb von dieser Zeit und außerhalb von dieser Welt geben, das ihn stillen kann. Und die Bibel gibt uns die Antwort, wer das ist. Das ist Gott. Und wo das sein wird, es wird der Himmel sein. Himmel wird wunderbar sein, Leute. Wenn wir das wirklich begreifen könnten, der Paulus, der hatte so einen kurzen Einblick in den Himmel, wo er entrückt wurde. Und Paulus war nie mehr derselbe. Er hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden. Es ist weit besser, beim Herrn zu sein im Himmel, als hier auf dieser Erde sein. Paulus hatte nie mehr Angst vor dem Tod. Er hat es gesehen. Und für die, die wir Jesus vertrauen, für die werden all diese Hoffnungen, diese Sehnsüchte in unserem Herzen nicht unerfüllt bleiben. 1. Korinther 2,9, da heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das ist, was Gott ihnen bereitet hat, ihr Leben. Mann, der Himmel, der wird unsere kühnsten Vorstellungen und unsere kühnsten Hoffnungen übersteigen. Das, was Gott für uns bereitet hat. Im letzten Versen heute, hier wird Jesus den Sadduzäern mit einer Gegenfrage antworten aus dem zweiten Buch Mose. Einem Buch der Bibel, was sie anerkannt haben als Gottes Wort. Und da werden sie auch wieder sehen, dass sie die Schrift eigentlich nicht kennen. Weil ihre eigenen Schriften, die sie zumindest theoretisch anerkennen, bezeugen, dass es eine Auferstehung gibt und dass es eine Ewigkeit gibt. Vers 26. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. Als Gott zu Mose sprach, aus dem brennenden Busch, hat er gesagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nicht, ich war der Gott Abrahams und ich war der Gott Isaaks, ich war der Gott Jakobs. Seht, wie wichtig jedes einzelne Wort ist in der Bibel. Abraham und Isaak und Jakob haben hunderte Jahre vor Mose gelebt und sind gestorben. Aber Gott sagt zu Mose, ich bin der Gott Jakobs und Isaaks und Abrahams. Er ist noch immer ihr Gott. Die haben nicht aufgehört zu existieren. Es gibt ewiges Leben. Es gibt Ewigkeit. Jeder Mensch wird ewig leben. Die Frage ist nur, wo und wie. Wir werden nicht aufhören zu existieren. Die Frage ist, ob wir im Himmel, in Beziehung mit Gott, ewig leben werden oder in der Hölle. Getrennt von Gott. Aber wir werden ewig leben. Und wo wir die Ewigkeit verbringen werden, das hängt davon ab, was wir mit Jesus machen. In unserem Leben hier und jetzt. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, das bringt es wohl am klarsten auf den Punkt. Da heißt es, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und Hebräerbrief sagt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Danach wird beurteilt, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und im Prinzip, so wie wir sterben, in dem Zustand werden wir auch die Ewigkeit verbringen. Wenn wir sterben in Beziehung mit Jesus, im Vertrauen auf ihn, dann werden wir auch die Ewigkeit in Beziehung mit ihm verbringen. Wenn wir sterben ohne Jesus, weil wir ihn ablehnen, getrennt von ihm, dann werden wir auch die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen. Aus der Bibel ist auch klar, dass es sowas wie Reinkarnation nicht gibt. Oder irgendwie, dass wir mal aufgehen in einem Nirvana. Irgend so einem unpersönlichen Nichts und wir schwimmen alle in der Einheitssuppe. Irgendwie so. Nee, Jesus sagt, Abraham ist noch immer Abraham. Jakob ist noch immer Jakob. Isaak ist noch immer Isaak in der Auferstehung. Selbst nach ein paar hundert Jahren. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung über Auferstehung. Wenn jemand stirbt, dann wird unsere Seele, unsere Geistseele getrennt von unserem Leib. Das ist, was physischer Tod bedeutet. Trennung von Leib und Seele. Die, die Jesus vertrauen, die werden sofort in den Himmel kommen, ihr Geist. Sofort in Gottes Gegenwart. Paulus hat gesagt, ausheimisch zu sein von meinem Leib heißt einheimisch zu sein beim Herrn im Himmel. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, wird auch unser Leib auferweckt werden oder was davon übrig ist. Und er wird umgestaltet werden. Wir werden einen neuen Leib erhalten für diese himmlische Umgebung. Also dann wird unser Geist wieder mit dem Leib vereint sein. Und keine Ahnung, wie das dann konkret in unserem Leben sein wird. Wenn wir die Erde verlassen, diesen Raum und Zeit, wenn wir sterben, dann sind wir außerhalb von Raum und Zeit. Keine Ahnung, vielleicht passiert das im selben Moment dann. Ich weiß nicht, ob wir das mitkriegen werden, dass wir unseren Leib später erhalten. Keine Ahnung. Aber das ist, was die Bibel uns sagt. Unser Geist geht zu Gott und dann, wenn Jesus wiederkommt, wird unser Leib auferweckt und wir werden einen neuen Leib erhalten, der für die himmlische Umgebung geschaffen ist. Und für diejenigen, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, die werden entrückt in seine Gegenwart und gleichzeitig verwandelt werden. Die Menschen, die Jesus abgelehnt haben und sich nicht ihm anvertraut haben, auch die werden getrennt. Ihr Geist wird getrennt von ihrem Leib, wenn sie sterben. Und die Bibel sagt uns, dann wird ihr Geist an einen vorübergehenden Aufbewahrungsort gehen, der sozusagen schon Vorgeschmack auf die Hölle ist. Und die werden dann auferstehen, auch Leib wieder, wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird es Gericht geben und dann werden sie in die Hölle geworfen, an diesen Ort der ewigen Einsamkeit und ewigen Trennung von Gott. Wir haben nicht Zeit hier noch in Detail zu gehen. Wer selber nachforschen will, könnt euch aufschreiben. Lukas 16, die Geschichte von Lazarus und dem Reichen. 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4, Offenbarung Kapitel 20. Ihr könnt selber nachlesen über Auferstehung und wie das sein wird. Aber wir werden ewig leben. Und Gott sei Dank werden wir ewig leben. Weil sonst wäre auch das Leben hier und jetzt völlig sinnlos. Wenn das hier und jetzt alles ist und dann ist es vorbei, dann ist unser Leben hier wirklich sinnlos. Aber wir werden ewig leben. Lebst du mit dieser Perspektive? Leben wir mit einer ewigen Perspektive. Es wird einen Unterschied machen in der Ewigkeit, wie du hier lebst. Wie du deine Zeit investierst, wie du dein Geld, deinen Besitz investierst, den Gott dir anvertraut hat, wie du Prioritäten setzt. Hast eine ewige Perspektive. Das wird einen Unterschied machen, wie du hier lebst. Jesus hat uns gesagt, wir sollen nicht Schätze anhäufen hier in dieser Welt. Weil dann werden wir alles verlieren. Wir können uns nichts mitnehmen. Jesus hat gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Und er spricht davon, dass wir uns Belohnungen sammeln können, Belohnungen verdienen können. Und wir tun das mit allem, was wir für Jesus tun hier in dieser Welt. Was wir in sein Reich investieren. Was wir in seinem Namen unseren Mitmenschen Gutes tun. Damit sammeln wir Schätze im Himmel. Wie du hier lebst, wird auch einen Unterschied machen für alle Ewigkeit. Es ist wichtig, mit einer ewigen Perspektive zu leben. Stell dir vor, in 2 Jahren ziehst du um nach, sagen wir mal, Australien oder wo immer dein Traumort ist. Und da wirst du den Rest deines Lebens, sagen wir 50 Jahre, verbringen. Wo wirst du investieren? Hier oder in Australien? Ich denke, es ist offensichtlich. Genauso ist es geistlich. Das Leben hier ist kurz. Wir sind nur Durchreisende. Unser echtes Zuhause ist der Himmel. Dort werden wir die nächsten Hunderte, Billionen, Billiarden von Jahren verbringen. Also lasst uns die rechte Perspektive bewahren. Lass uns unser Leben hier und jetzt richtig investieren. Amen. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Zitat vorlesen, was ich diese Woche gelesen habe. Ein Zitat von dem 11-jährigen Ralf an seinen Pastor. Er schreibt, lieber Pastor, Ihre Predigt am Sonntag hat mir gut gefallen, besonders als sie zu Ende war. Also, in diesem Sinn, lass uns beten.
Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort studieren dürfen. Wir sind so reich beschenkt, dass du, Gott, zu uns redest und dass wir wirklich Wahrheit lernen dürfen und ein bisschen was von dem verstehen dürfen, was du für uns hast und wie die Ewigkeit für uns sein wird. Und ich danke dir, dass du einen Ort für uns vorbereitest. Ich danke dir, dass Himmel keine Illusion ist. Ich danke dir, dass dieses ganze Sehnen und diese tiefsten Wünsche unseres Herzens nicht irgendwie vergeblich sind oder sinnlos sind, sondern dass sie eines Tages erfüllt sein werden in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit. So, Vater, hilf uns jetzt in diesem Leben, dir nachzufolgen und treu zu sein und weise zu investieren. Danke, dass du da bist, Herr, und dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. In Jesu Namen. Amen.